Wir machen heute weiter im zweiten Teil. Gottes Wort erzeugt Glauben. Und es ist so, wenn euch jemand das wahre, unverfälschte Wort des Evangeliums predigt, dann müsst ihr ihm Glauben schenken. Die Entscheidung trifft jeder selber, ob er das Gehörte glaubt oder nicht. Es ist nämlich so, wenn ihr das Wort Gottes glaubt, dann glaubt ihr auch Gott in erster Linie und nicht dem Prediger. Sicherlich, wenn du dem Prediger glaubst und der das Richtige gesagt hat, ist es auch prima. Aber du musst immer denken, ich glaube Gott. Ja, weil wenn der Prediger vielleicht nicht die Nase hat, die dir gefällt, aber das, was er sagt, richtig ist, dann musst du mal über die Nase hinwegsehen und dir denken, okay, er sagt das Richtige, es ist Gottes Wort und ich glaube Gott. Weil es gibt natürlich auch Prediger, die können sich irren, oder es gibt Prediger, die sich irren und predigen irgend Zeug, religiöses Zeug und vielleicht sogar das Blaue vom Himmel runter und es ist trotzdem nicht die Wahrheit des Evangeliums. Da muss man da einfach doch ein bisschen aufpassen. Jesus hat einmal gesagt, seht zu, was ihr hört und wie ihr hört. Aber wenn du Gott glaubst, dann bist du auf der sicheren Seite, weil Gott sagt, das Wort kann nicht lügen. Weil Gott ist die Wahrheit. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn Jesus die Wahrheit ist, ist auch der Vater die Wahrheit, oder? Und keine Lüge ist in ihm und dann ist auch keine Lüge im Vater. Und ich behaupte einfach, er kennt keine Lüge. Darum kann er uns auch nicht anlügen. Und der Paulus sagt uns im Römer Kapitel 10, Vers 17, dass unser Glaube durch das kontinuierliche Hören des Wortes kommt. Ja, Glaube kommt vom Hören des Wortes. Und dieses Urwort sagt vom kontinuierlichen Hören, immer wieder hören, dranbleiben, nicht vergessen. Das erzeugt Glaube, weil es dann in deinem Herzen sich verankert, verwurzelt und Frucht bringen kann. Dieses immer wieder Hören, innerlich nach und nach überzeugt werden von der Richtigkeit und der Wahrheit der Schrift und das, was Gott zu dir sagt. Es ist immer das Wort, das du hörst oder liest oder dir selber vorliest oder bekennst, das Glauben erzeugt. Und es erzeugt Glauben genau über das, was es auch aussagt. Denn jeder Vers hat eine Aussage in sich. Und diese Aussage erzeugt genau den Glauben, was sie aussagt. Wenn du zum Beispiel Epheser 1,3 hörst, ich lese ihn vor, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ja, wenn du das hörst, immer wieder hörst, bekennst, darüber nachdenkst, dann wirst du Glauben aufbauen und nach erkennen, dass der Herr dich mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet hat, wenn du in der Position in Christus bist. Das gehört dir und mir. Ja, er hat uns, und in diesen uns gehören ja wir alle Christen mit hinein. Und da kannst du in jeder Situation diesen Vers auspacken und sagen, wenn etwas nicht so gut läuft, ich bin aber gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus und ich setze jetzt den Segen jetzt hier frei auf diese Sache, auf diese Situation und es muss sich mir zum Besten dienen. Du regierst unterm Strich, du hast hier Vollmachten und Waffen bekommen, die du nutzen sollst, um eben nicht in der Niederlage, in Schwierigkeiten zu verharren, sondern herauszukommen. Wenn du es natürlich andersrum machst und deinen Glauben auf andere Verse legst, die jetzt nicht so gerade toll sind und auferbauend sind, wie zum Beispiel Matthäus 24, 9, da sagt uns die Schrift, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Ja, wenn du über diesen Vers nachdenkst und bekennst und liest, und ja, dann wirst du nicht Glauben erzeugen oder nicht positiven Glauben erzeugen, sondern eher Angst vor dem, was da scheinbar jetzt auf dich zukommt. Und der Teufel arbeitet mit solchen Tricks. Der Teufel hat auch Lieblingsbibelstellen, mit denen er die Christen vom Glauben eher wegzieht und über den Tisch zieht und verführt und ihnen Angst einjagen will, weil Angst zerstört den Glauben. Umgekehrt, wenn du Glauben baust, zerstört es deine Ängste. Und wenn du von Ängsten frei werden willst, musst du Glauben aufbauen. Glauben an die richtigen, ermutigenden Worte Gottes. Und dann wird die Angst keine Chance mehr haben. der Herr oder die Schrift sagt, dass wir nicht einen Geist der Angst oder Furcht empfangen haben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Weisheit. Angst, Furcht ist nicht von Gott. Es ist entweder ein seelisches Problem oder direkt vom Teufel geschickt. Und Verführung, um dich eben schachmatt zu setzen. Darum müssen wir da einfach aufpassen. Darum machen wir auch immer wieder Bibellehren. Darum lesen wir in der Bibel. Darum lesen wir nicht bloß, dass wir Pflicht erfüllt haben, sondern wir denken darüber nach, dass das Wort in unsere Herzen eindringt, verwurzelt und dann auch eben diese Früchte bringt, Ergebnisse hervorbringt. Satan hat Jesus, als er ihn in der Wüste verführt hat, auch mit solchen Lieblingsschriftstellen verführt. Und so macht es immer noch. Wir werden die Christen mit religiösen Irrlehren verführt und sie meinen, es ist alles richtig, weil es steht ja auch in der Bibel. Zum Beispiel die Sache mit der Taube. Der Heilige Geist wird immer überall als Taube dargestellt. Das ist eigentlich völlig unbiblisch. Nur weil es heißt, der Heilige Geist kam auf Jesus herab wie eine Taube. Nicht als eine Taube. Das ist ein Unterschied, dieses Wort. Er ist nur so herabgeschwebt. Wenn du mal eine Taube beobachtest, wenn die irgendwo hinfliegt, dann fliegt sie da ein bisschen so rundherum und dann setzt sie sich erst dorthin. Deshalb hat es der Johannes so geschrieben, wie eine Taube, nicht als Taube. Und was haben die religiösen Leute draus gemacht? Sie haben den Heiligen Geist als Taube in ihre Bilder gemalt und haben in der Kirche vorne an die Decke eine Taube hingehängt, ja, die sie dann am Pfingsten mit der Schnur ein bisschen runterlassen. Eine Taube, ein Bild von einem schwachen Vogel, der nichts kann. Ja, also, ja, auf gut Deutsch, fressen, scheißen und ein bisschen Gru-Gru machen. Das ist nicht der Heilige Geist. Wenn du anschaust, was Jesus alles getan hat durch den Heiligen Geist oder die Apostel, dann weißt du, was der Heilige Geist ist. Und als er am Pfingsten auf die ersten Jünger ausgegossen wurde, da kam nicht der Schwarm Tauben in den Obersaal, sondern es kamen Feuerzungen und ein Brausen wie ein gewaltiger Wind. Das ist Heiliger Geist. Und da müssen wir eben aufpassen. Ja, es wird dann irgendjemand empfindet und Zeug, ein paar Dumme nehmen es an und die Masse sagt, ja, wenn es alle so machen, machen wir es wir auch. Und dann ist das, ja, das Drops gelutscht. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen, die Christen jammern, weil nichts vorwärts geht. Also, es ist wichtig, die Bibel genau zu kennen, sonst wirst du immer wieder verführt, über den Tisch gezogen, aufs Abstellgleis gestellt. Also stell deine Frequenz in deinem Geist auf Gott ein. Ja, dann wirst du ihn nämlich wahrnehmen. Du wirst den Heiligen Geist wahrnehmen. Er wird dir Dinge zeigen. Er wird dir die Schriften offenbaren. Er wird dich führen. Er wird dich mit Kraft erfüllen. Er wird dich heilen, wenn es sein muss. Der Heilige Geist vermag es einfach. Also stell deine geistliche Frequenz auf Gott ein, auf das Wort ein. Das Wort ist dir gegeben. Das ist die einfachste Art und Weise, von Gott zu hören. Dann kannst du die Bibel aufschlagen und kannst drin lesen. Aber da bleiben wir nicht hängen. Es wird dann noch vom Heiligen Geist lebendig gemacht. Wie soll ich sagen, dass dich das richtig anspringt und dass es in dein Herz eindringt. Und darüber hinaus kann der Heilige Geist zu dir sprechen, mit Träumen, mit Visionen, mit dem Wort der Wahrheit, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit und so weiter. Der Heilige Geist hat verschiedenste Möglichkeiten, zu dir zu reden. Aber wenn du die erste, einfachste nicht wahrnimmst, dann warum soll er es dann anders machen? Ja, nur im äußersten Notfall. Die Bibel ist das Wort Gottes, das zu dir spricht. Und dann gibt es dir Wahrheit in deinem Herzen und bringt dir Licht, Erkenntnis, Weisheit. Umgekehrt, wenn du religiöses, christliches Zeug in dich aufnimmst, dann macht es dich eher schwach, blind und verwirrt unterm Strich. Also höre genau hin, das Wort erzeugt Glauben, ja, richtigen Glauben. Wenn du was Falsches annimmst, erzeugt es falschen Glauben. Wenn du eine Lüge annimmst, erzeugt es Lügenglauben. Religiöses Zeug, was erzeugt es? Religiöse Geister zieht es an. Die wollen wir ja nicht haben. Wir wollen den Heiligen Geist haben. So, ich habe letzte Mal schon ein paar Zeugnisse aus meinem Leben erzählt, wo uns der Heilige Geist mit dem Wort Gottes geholfen hat. Und jetzt habe ich noch eines, ein Zeugnis. Wir haben vor einigen Jahren ja das Haus meiner Mutter, das ich geerbt hatte, renoviert. Und das hatten wir nicht geplant. Und meine Mutter hat da noch drin gewohnt. So, dann kam eine Aktion in unser Dorf, Dorferneuerung. Und dann hat sich da herausgestellt, man kriegt auch, wenn man es an den Häusern was macht, Förderungen durch die Dorferneuerung. Aha, ja, nicht schlecht, aber wir wollen ja nicht irgendwie was aus dem Fleisch hier machen und unterm Strich kommen wir dann nur in Probleme, in Schwierigkeiten und, oder würden uns verschulden. Das wollten wir natürlich nicht. Dann haben wir gebetet, was wir tun sollen. Sollen wir diese Renovierung machen oder nicht? So, dann ist was passiert. Ich habe einen Anruf gekriegt. Damals in meiner ersten Gemeinde, als ich zum Glauben kam, hatte ich eine gute Nachricht Bibel. Und die ist mir damals abhanden gekommen. So, jetzt kriege ich da einen Anruf. Da ist eine Bibel in einem Schrank drin gefunden worden, wo mein Name draufsteht. Das ist dann die. Habe ich gleich wieder gewusst, weil ja, die erste Bibel ist sowieso was Besonderes. Ne? Okay, das Ding wollte ich wieder haben. Dann sind wir da hingefahren, 20 Kilometer da hingefahren, die Bibel nach Hause geholt. Und dann habe ich da drin geblättert. Und dann ist da eine Bibelstelle. Ich glaube, das war angestrichen, müsste mal wieder nachschauen. Nehemia 2,18. Und diese Stelle hat dann den Ausschlag gemacht. Da heißt es hier: Ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Ja, da ging es um den Mauerbau in Jerusalem. Okay, dann hatte ich diese Schriftstelle, dann habe ich noch in der Hoffnung für alle geschaut. Da heißt es: Gut, wir wollen beginnen. Und sie machen sich entschlossen an die Arbeit. Und in meiner Elberfelder Bibel steht drin, da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und das war das Rhema-Wort des Herrn für uns mit der Renovierung dieses Hauses im Zuge der Dorferneuerung. Weil bei dieser Dorferneuerung, da gab es Förderungen zum Renovieren, zum Beispiel fürs Dach, für die Fenster und ich weiß gar nicht mehr für was noch. Und es gab auch noch weitere Förderungen vom Staat für die Heizung. Die neue Pelletsheizung und für die Fußbodenheizung eingeschlossen dann der Estrich, die Fliesen, alles mit in die Förderung, ich glaube 30% waren es, ist alles reingeflossen. Und das ist eine ganz schöne Summe dann. Also der verantwortliche Mann vom Amt für ländliche Entwicklung hat zu uns gesagt, sowas passiert dir nur einmal in 100 Jahren, dass du da einfach so für eine Renovierung solche Förderungen bekommst. Also der Herr hat sein Okay gegeben, wir haben gestartet. Es war nicht einfach, es ist auch viel Arbeit gewesen. Die Margot wurde unterm Strich zur Architektin und zur Bauhandwerkerin. Sie hat viel mitarbeitet und hat auch geplant, wie wir es am besten machen. Hat ihr der Herr Gelingen geschenkt und Weisheit geschenkt. Und so ist der Herr einfach, er ist gut. Und dann hatten wir auch noch gute und günstige Bauarbeiter bekommen, kleine Firmen. Einfache Leute und es hat wunderbar geklappt. Und jetzt ist das Haus soweit renoviert, bis auf den Außenrum. Außenrundum hat es auch noch Förderungen gegeben, aber das war uns dann einfach zu viel des Guten. Das haben wir dann erst einmal so lassen. Aber so ist es, wenn man den Herrn sucht, wenn man im Wort sucht. Und ja, da musste diese Bibel, die da, ja, wie lange, 30 Jahre verschollen war, ausgegraben werden, damit genau diese Schriftstelle mich anspringt und dass wir das Start-Okay vom Herrn dazu bekommen haben. So ist Gott. Gott. Mit Gott zu gehen lohnt sich, auch finanziell. Es lohnt sich. Ja. Das heißt ja, wer gibt, dem wird gegeben. Ja. Und wer nicht gibt, dem wird auch das noch genommen, was er hat. Das ist, manche Sachen sind auch klipp und klar in der Bibel verankert. Da muss man sich einfach dann darüber Gedanken machen. Okay, jetzt machen wir hier wieder weiter. Es gibt Christen, die haben ihren Glauben auf ein Wunder, auf ein übernatürliches Erlebnis gebaut. Ja, sie haben sich vielleicht bekehrt oder so ein übernatürliches Erlebnis mit Gott. Und das ist schön und das ist auch richtig. Aber sie bauen ihren Glauben nur auf dieses Erlebnis. Und das ist ein ziemlich wackeliges Fundament, weil wenn in einer Sache ein übernatürliches Eingreifen Gottes war, das heißt noch lange nicht, dass beim nächsten Ding genauso läuft, weil Gott ist individuell. Einmal so und einmal so. Und er mag nicht immer das Gleiche, weil dann könnte man ihn berechnen. Er möchte immer, dass der Christ in der Sache sucht, wo er jetzt dran ist, und da das Wort von ihm empfängt und so empfängt, wie es der Herr in dieser Situation einfach machen will. Also ist das wackelig, das Fundament, das auf übernatürlichen Erlebnissen gebaut ist. Aber wenn ein Christ auf das Wort Gottes baut, seinen Glauben, dann, sagt die Schrift, hat er auf ein festes Fundament gebaut, auf einen Felsen gebaut. Denn wer im Wort gefestigt ist, der wird nicht so leicht auf religiöse und esoterische Geister reinfallen. Das ist der Riesenunterschied. Denn wenn du auf religiöse oder esoterische Geister reinfällst, denen anbeißt, führen die dich direkt in Schwierigkeiten. Früher oder später merkst du, hoppla, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Es ist alles Chaos in meinem Leben. Und darum geh mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort, und dann wirst du auch sicher sein. Jesus sagte in Matthäus 7, 24 und 25, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Flut und Sturm kann kommen in deinem Leben. Passiert. Aber die Frage ist, stehst du fest? Weißt du, was geschrieben steht? Weißt du, wie du diesen Stürmen des Lebens antworten sollst? Welche Macht du hast? Welche Vollmacht du hast? Welche Waffen du dagegen hast? Was du tun kannst? Die meisten, oh Herr, bitte hoch, es ist so schlimm. Aber der Herr möchte, dass wir reif erwachsen werden und wissen, was geschrieben steht, und dem Feind auch sagen, was geschrieben steht, dem Sturm entgegenzustehen. Ja, wie Jesus wortwörtlich, Sturm sei still. Und er hat gehorcht. Genauso ist es in unserem Leben als Christ. Wenn ein Sturm sich erhebt, Schwierigkeiten auftauchen, dann musst du wissen, was die Schrift sagt. Sonst hast du nichts dagegen zu setzen. Was willst du dem entgegensetzen? Dann glaubst du den Symptomen, den Umständen, und die schreien oft sehr laut. Ja, wie ein Sturm, wenn schon alles wackelt und rundum pfeift. So ist es auch mit Schwierigkeiten, wenn der Banker anruft, er möchte Geld sehen von dir, wenn der Arzt dir furchtbare Diagnose präsentiert und sagt, dieses und jenes hast du, was sagst du dann? Ah, Herr Doktor, muss ich mein Testament schreiben? Oder sagst du, es steht geschrieben, meine Krankheiten, Gebrechen, Leiden, Jesus hat sie getragen. Glaubst du dem Arzt die schlechte Diagnose oder glaubst du deinem himmlischen Papa, dem Oberarzt, was er gesagt hat zu der Situation? Sicherlich, du musst ihn dann auch suchen, aufsuchen und mit der Diagnose des Arztes zu ihm gehen und sagen, Herr, aber du hast gesagt und ich stehe auf deinem Wort. Ich glaube dir, Herr. Ja? Und das Nächste ist, kannst du Gott auch glauben, auch wenn du noch keine Wunder gesehen hast? Ja, es gibt's. Leute sind zum Glauben gekommen, weil ihnen jemand das Evangelium verkündet hat und sie haben sich bekehrt. Kein Wunder, keine Heilung, nichts und so weiter. Die haben sich bekehrt. Und trotzdem haben sie geglaubt. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe mich bekehrt, war momentan kein Wunder. Nur nach einiger Zeit, Monaten, hatte ich festgestellt, hey, diese komische Warze oder Hühnerauge da am Knöchel, das ich einfach nicht losbrachte, das ist plötzlich verschwunden. Habe es gar nicht gemerkt. Und dann habe ich gewusst, hey, ja, das mit dem Jesus, das macht Sinn. Da habe ich nicht einmal gebetet, kann mich nicht erinnern, dass ich da gebetet hätte. Aber der Herr hat mir da gezeigt, mit ihm ist es möglich. Was die ganzen Medikamente, die es da gegeben hat, Pflaster und was weiß ich, was alles, Tinktur drauf und so weiter. Alles nichts geholfen, aber der Herr vermag es. Und Jesus sagte zu seinem Jünger, dem Thomas, ja, dem ungläubigen Thomas, wie man so schön sagt, in Johannes 20, 29, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also du wirst glückselig sein, auch wenn du nichts gesehen hast, wenn dir Jesus nicht persönlich begegnet ist, wenn du nicht eine riesen Wunderheilung bekommen hast oder gesehen hast. Aber du wirst es sehen. Ja? Nicht, dass man meint, da braucht man ein Leben lang keine Wunder mehr, also gibt es nichts mehr für uns. Falsch gedacht. Aber nicht deinen Glauben auf diese Manifestationen bauen, sondern eben auf Gottes Wort. Das will ich damit sagen. Du hast eine Bibel, vielleicht hast du mehrere, vielleicht verschiedene Übersetzungen. Und dann fang an, aus deiner Bibel Perlen herauszusuchen. Zum Beispiel eben die Perlen, die zum Thema deiner Errettung, Erlösung drinstehen. Oder zum Segen. Suche sie, schreib sie dir raus, streich sie in der Bibel an, sprich sie aus. Denn wenn du die Bibel laut liest und aussprichst, dann hörst du ja auch. Ja, und du stimmst dem zu im Glauben. Du schenkst dem Wort Glauben. Und wenn du so einen Vers hast, der ganz toll, dann lese ihn nicht bloß einmal, wiederhole, denk darüber nach, sodass es dir lebendig wird. Fang nicht an zu zweifeln, weil der Zweifler steht sowieso gleich neben dir und sagt, ach, das ist ja gar nicht so, das kann ja gar nicht sein. Und der Verstand wehrt sich gegen solche Dinge. Aber bleib dabei. Und dann wird das Wort anfangen, zu dir zu sprechen. Hineinfallen in dein Herz. Ja, vom Verstand tiefer hinein, in deinen Geist wird es fallen. Aber das ist ein Prozess. Ja, viele meinen, ja, wenn ich das Wort einmal gelesen habe und kenne, dann passt es schon, stimme ja zu, ist alles schön, recht und gut. Und dann habe ich Glauben. Das ist nicht ganz so. Verstehe mich jetzt nicht falsch, das ist alles gut und recht, aber es reicht einfach nicht. Der Glaube im Verstand bringt noch nicht dementsprechend die Frucht. Eine verstandesmäßige Zustimmung ist gut, aber bringt noch keine Frucht. Es muss tiefer, es muss deinen Geist erreichen, sich mit dem Glauben in deinem Herzen verbinden und dann wird es erst Frucht bringen. Ja, der Verstandesglaube, der beruht auf eigener Willenskraft. Ich will das aber jetzt glauben. Ja, ich glaube jetzt. Aber das ist oft ein Druckschluss. Und da bleiben viele Christen hängen. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Da bleibt man gerne hängen. Weil ja, der Verstand eben das dominierende Element ist, weil wir so verstandesmäßig trainiert sind. Und dann kommt nichts dabei raus und dann ist man doch irgendwo ein Stück enttäuscht und meint, Gott will es ja gar nicht oder kann es nicht oder mein Glaube ist zu schwach oder sonst irgendein Grund. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen und freut sich, weil du auf seinen Trick hereingefallen bist und dann geht nichts vorwärts. Wenn aber das Wort Gottes deinen Geist erreicht, wenn es da eindringt, weil du es immer wieder liest und immer wieder bekennst und dran bleibst und darüber nachdenkst und dich entscheidest, jawohl, ich will das in meinem Herzen haben, ich will Frucht bringen, dann entsteht nach und nach wahrer Glaube. Ein Glaube, der aus deinem Inneren kommt. Ein Glaube, der viel einfacher ist und besser ist, als der im Verstand, den man sich immer so aufzwingen muss. Wenn das Wort deinen Geist erreicht, fängt es an zu zünden. Etwas in dir gibt es einen Zündfunken, so einen Aha-Effekt. Ist ja eh ganz klar Effekt, sage ich mal. Dann entsteht echter Glaube. Daraus entsteht diese Freude, die der Glaube hervorbringt. Ja, nicht nur, nicht verwechseln, eine momentane Begeisterung. Weil man kann auch vom Fleisch her, vom Verstand her begeistert sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Geist ist. Auch wenn in dem Wort Begeisterung Geist drinsteckt. Ja, das haben früher mal manche gepredigt. Wenn man so begeistert, muss man sein, weil dann ist der Geist aktiv. Aber meistens ist bei der Begeisterung ja das Fleisch, das sehr aktiv ist. Das seelische Bereich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Art des Glaubens, die aus dem Geist kommt, die ist leicht. Da musst du dich nicht anstrengen, weil dann steckt der Geist Gottes dahinter. Und das bringt Ergebnisse. Ja, du musst nur darüber wachen, dass man es dir nicht wieder raubt. Ja? Dass du das immer am Leben hältst, dass du es nicht zumüllen lässt von allem möglichen Zeug. Ja, denk an das Gleichnis vom Sämann oder das Reichtum oder Sorgen oder sonstige Dinge, das Ersticken und die Frucht hervorkommt. Also bleibe dabei im Glauben, am Bekenntnis, im wiederholten Hören und Lesen und es wird Frucht bringen. Wenn man jetzt einmal das Beispiel nimmt, es gibt ja sehr viele Christen, ich nenne sie, sind nicht Christen, Papierchristen. Die haben gehört, schon von Kindheitsbeinen an, dass dieser Jesus da gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist und deshalb gibt es dieses Osterfest und es wird dann immer gefeiert Und ja, weil es so der Brauch ist und weil es Tradition ist. Aber ob das wirklich Glaube ist in ihrem Herzen, ist die große Frage. Sie wissen eigentlich gar nicht, warum dieser Jesus gekreuzigt wurde und warum er auferstanden ist und schon gar nicht, dass er das für sie persönlich getan hat. Das wissen die meisten nicht, dass Jesus für sie persönlich gekreuzigt wurde. Und dass das dem, der es glaubt, heute in seinem jetzigen Leben, nach 2000 Jahren, noch was bringt. Für viele ist das eine alte Geschichte, an die man sich heute halt einfach erinnert. Aber sie wissen nicht, dass sie selber mit Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und wieder auferstanden sind. Und durch diese Auferstehung in eine ganz andere Position gekommen sind. Wir sind ja durch die Auferstehung jetzt in einer ganz anderen, in einer viel besseren Position als vorher. Es kann nicht sein, dass ein Mensch von neuem geboren wird und er ist hinterher dasselbe wie vorher. Ja gut, seelisch und körperlich natürlich, aber ja, das neue Betriebssystem, das da im Geist aufgespielt wurde, wenn ich es in der Computersprache ausdrücken darf, das muss sich auswirken. Ich sage immer, bei dem da keine Veränderung im Laufe der Zeit entsteht, in seiner Persönlichkeit, in seinem Verhalten, in seinem Leben, ob der wiedergeboren ist, möchte ich dann immer ein bisschen in Frage stellen. Aber mir steht es nicht zu, irgendwo jemand so richtig zu beurteilen, weil das ist die Sache des Herrn. Aber man denkt dann schon immer mal, ist das echt gewesen oder hat er einfach nur dieses Gebet mitgebetet, weil die anderen gesagt haben, er muss es mitbeten. Der Unterschied, ja. Mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Munde wird bekannt. Und wenn der Herzensglaube nicht da ist, ist das Bekennen ein Lippenbekenntnis. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber wie gesagt, sie wissen nicht, dass sie mit auferstanden sind mit Jesus. Warum wissen sie es nicht? Woher bekommt man so eine Information? Natürlich aus der Bibel, dem Neuen Testament. Und das wird in der Regel nicht gelesen. Das ist eher eine Deko im Regal oder in der Vitrine. Und da wird es gar nichts bewegen. Dann ist es nur ein Buch mit Buchstaben. Epheser 2,1 sagt uns aber klar, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Epheser 2,6 sagt uns, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Mit auferweckt, mit ihm. Ja, und dann mitsitzen lassen, ja, in der Position in Christus sein lassen. Und das ist so wichtig, dass wir das sind. Was haben wir noch für eine Stelle? Oder Kolosser 3,1 lese ich noch. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Ja, wenn wir mit ihm auferweckt, auferstanden sind, wiedergeboren sind, dann soll unser Ziel, unser Trachten das sein, was zu Rechten Gottes ist, da wo der Christus ist, unsere Position in Christus, nach der soll man trachten und dass wir diese Position auch dann nicht bloß sind, sondern auch diese Position leben, will er damit sagen. Also wenn Gottes Worte deinen Geist erreichen, dann wirst du nicht nur ein Wissender sein, sondern du wirst leben wie ein Auferstandener. Und das macht einen riesen Unterschied. In Christus. Er ist um dich herum, du bist in ihm. Und gleichzeitig ist er in dir, ja, und übernimmt dein inneres Wesen. Ja. Und dann kannst du ein Auferstehungsleben leben. Und das ist das, was wir heutzutage lernen müssen als Christen. Dieses Auferstehungsleben leben. Und dazu brauchen wir eben das Wort, weil das Wort teilt uns das mit, dass es überhaupt möglich ist. Weil wir sind gewohnt, dass die Christen so schwach und arm und ja, meistens schwarz gekleidet in der Kirche sitzen, so und nachplappern, was der Pfarrer sagt. Das ist nicht Christentum. Christentum ist so zu leben, wie Christus uns vorgelebt hat. Und dann schau dir mal die Evangelien wieder an, die Apostelgeschichte. Da kannst du es lernen und sehen, wie ein Christ leben sollte. Und dann erfüllt sich einmal Johannes 14,12, wo er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Dieser Vers wird immer umgangen, weil das ist den meisten zu hoch. Das haben wir noch nie gehört und noch nie gesehen. Da stimmt doch irgendwas nicht, denken sie. So soll es aber sein. Jesus hat seinen Teil getan, er ging zum Vater und jetzt sind wir als seine Glieder, als seine Kinder an der Reihe. Aber es hat mit Offenbarung, Erkenntnis darüber zu tun und mit dementsprechendem Glauben. Und wenn die Christen doch nur diese tiefe Offenbarung über dieses hätten, dass sie mit auferstanden sind, wer sie in Christus sind und wer in ihnen ist und welche Vollmacht damit ihnen gegeben ist und der Name Jesus, was der ist und bedeutet und was das Blut von Jesus, das geopfert wurde, wirklich bedeutet und bewirkt, dann werden Christen nicht mehr so leben, wie sie leben. Dann werden sie leben, wie Christus lebt. Weil Christen kommt von Christus und Christus heißt der Gesalbte. Also sind die Christen die Gesalbten. Gesalbt mit Heiligen Geist, nicht gesalbt mit einer Taube. Gesalbt mit Heiligen Geist, mit Kraft Gottes, Kraft aus der Höhe. Geist der Herrlichkeit, sagt das Wort, ist uns gegeben. Dann werden wir leben als Söhne und Töchter Gottes. Und wir werden in unserem Leben herrschen, das heißt regieren und bestimmen, was geschieht oder nicht. Da sagte doch der Herr, was ihr auf Erden binden werdet, ist auch in den Himmeln gebunden. Was ihr auf Erden lösen werdet, ist auch in den Himmeln gelöst. Das heißt, was wir binden, was wir sagen, so nicht, das ist gültig. Und was wir erlauben, ist auch gültig. Das will er hiermit sagen. Aber die meisten Christen identifizieren sich als Sünder, schwach, schuldig, unwürdig, voller Ängste, von was weiß ich noch alles. Und dann fangen sie an, sich Gottes Gnade durch gute Werke zu verdienen. Sie denken, ja, wenn ich guter Christ bin, dann muss ich am Sonntag in einen Gottesdienst gehen. Dann ist Gott mit mir zufrieden und dann segnet er mich. Und das ist eigentlich schon wieder eine ganz gemeine Lüge. Wir Christen müssen nicht am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wir müssen zu Gott gehen und ihm begegnen. Und das geht am besten in deinem Gebetskämmerlein, mit deiner Bibel zusammen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn sich die Leute dann zu einem Gottesdienst, wie man es nennt, oder eine Versammlung ist, treffen, dann ist es richtig und gut, weil sie sich ergänzen und gegenseitig dienen können. Aber es muss nicht der Sonntag sein. Das ist alles alttestamentlich vom Sabbat her noch übrig geblieben. Gott hat nicht einen bestimmten Tag, wo er jetzt, den Sonntag habe ich Zeit für mein Volk. Oder Montag geht gar nicht, da hat er seinen freien Tag. Nein, Gott schläft und schlummert nicht, sagt die Bibel. Du kannst zu ihm jederzeit kommen. Und das ist das Schöne. Und wenn sich die Christen treffen, egal ob jetzt am Dienstagabend oder am Donnerstag früh oder Samstagmittag, ist egal, Gott hat immer Zeit. Aber man muss sich auf Gott ausrichten. Ja, die meisten Christen treffen sich und rühren ihr eigenes Süppchen und haben mit Gott nicht viel zu tun. Das ist ganz übel. Ja, dann gehen sie eigentlich wieder genauso frustriert nach Hause, wie sie gekommen sind. Aber sie sollen sich ja gegenseitig ermutigen und aufbauen und belehren und unter die Salbung des Geistes kommen, wenn die Christen sich treffen. Aber wenn eben keine Salbung drauf ist auf der Versammlung, ja, dann bleibt das Gefäß halt einfach leer. So, also, wir wiedergeborenen Christen, wir sollen uns mit dem auferstandenen Christus Jesus, mit dem Gerechten identifizieren. Nicht mehr mit Adam und seiner Sünde und unseren eigenen Sünden und dem Gesetz. Wer sich mit dem identifiziert, der hat keine Chance. Also identifiziere dich mit dem auferstandenen Christus. Und du brauchst vielleicht eine Zeit lang, bis du diese Identität für dich entdeckt hast und annehmen kannst. Wer du wirklich bist, als wiedergeborener Christ, als Sohn oder Tochter Gottes. Und was er dir eigentlich für Macht gegeben hat, und seinem Namen und durch den Heiligen Geist, und dann wirst du in deinem Leben anfangen zu herrschen. Dann wirst du eben ein Christ sein, ein Gesalbter sein. Und das sieht man aber auch dann, dass du ein Gesalbter oder eine Gesalbte bist. Ja, das ist nicht so, dass wir den Heiligen Geist bloß haben zum Spazieren tragen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir mit ihm was machen. Und dann kannst du den Stürmen des Lebens standhalten, widerstehen und sie zum Schweigen bringen, weil dein Leben auf einem Fundament gebaut ist, auf einem Fels gebaut ist. Und wenn Satan angreift und seine Gedanken in deinen Kopf schießen und er sagt dir, oh, Gott liebt mich nicht, Gott hat dich vergessen, schau doch an, wie du da hängst. Und er will dir gar nicht helfen, er will dir jetzt gar nicht segnen, er will, was weiß ich, eine Zeit für dich. Und überhaupt hast du dieses und jenes falsch gemacht und gesündigt oder das ist Gute letzten Mal hast du nicht getan. Er klagt dich an und du glaubst ihm dann. Und dann bist du auf der Verliererstrecke, dann geht es bergab mit dir. Darum musst du das Wort entgegensetzen. Du musst anfangen, deine eigenen Gedanken zu beherrschen. Ja, da ist das Schlachtfeld, da geht's los. Deine eigenen Gedanken, die bestimmen, was du wirklich glaubst. Also wenn du deine Gedanken kontrollierst und säuberst und mit dem Wort erfüllst, dann bist du auf der Siegerseite, weil dann kann dein Mund das sprechen, was deine Gedanken sagen. Aber wenn deine Gedanken voller Sorgen und Probleme und Ablehnung sind und dann kommt der Frust dazu und dann fängst du an, das auszusprechen und darüber zu schimpfen und ja, dann gibst du dem Ganzen ein Fundament. Wie gesagt, mit deinem Mund, mit deinen Worten lenkst du dein Lebensschiff. Denk darüber nach. Wenn Probleme dich bedrücken, du scheinbar am Untergehen bist, dann musst du das Wort Gottes parat haben. Und wenn es bloß ein Zettel ist, wo du die wichtigen Dinge raufgeschrieben hast und Bekenntnisse geformt hast oder von mir abgeschrieben hast, ist aber egal. Wichtig ist, dass du weißt, was geschrieben steht, damit du etwas zum Entgegensetzen hast. Ja, wenn der Feind dir sagt, Gott liebt dich nicht, dann musst du wissen, dass der Herr dich liebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Ja, und er hat ihn für dich gesandt. Ja, oder wie der Johannes schreibt, Geliebte, ja, ich wünsche, dass es dir wohl geht, so wie es deiner Seele gut geht, so ungefähr mit meinen Worten. Gott ist Liebe, sagt die Schrift. Er kann gar nicht anders. Wenn er Liebe ist, dann kann er nicht sagen, auch heute habe ich keine Liebe. Dich liebe ich jetzt nicht. Er kann nicht anders, als dich zu lieben. Also halte deinen Fokus auf dem geschriebenen Wort, weil dann hast du was zu entgegensetzen. Dann kannst du deine Gedanken wieder zurechtrücken. Wenn du dich mit deinen Sinnen auf die negativen Umstände richtest, tut es dir nicht gut. Wenn du aber auf die Schriftstellen schaust, die Verheißungen, die der Herr dir gegeben hat, und auf das Erlösungswerk, dann zieht es dich wieder nach oben. Und manchmal ist es ein Riesensieg, wenn du in solchen Situationen standhalten kannst. Wenn du stehen bleibst, nicht umknickst und in Panik verfällst und sonst was. Das ist dann ein großer Sieg. Ja, der Paulus schreibt in Epheser 6,13, wo er die Waffenrüstung beschreibt, die uns gegeben ist. Er sagt, die soll man die Waffenrüstung Gottes ergreifen, damit wir an dem bösen Tag widerstehen und wenn wir alles ausgerichtet haben, stehen bleiben können. Es gibt einen bösen Tag. Hast du schon mal einen bösen Tag erlebt, wo alles schief läuft, wo Schwierigkeiten aus allen Ecken kommen? Egal was es ist, wo der Feind so richtig attackiert, ist ein böser Tag, ist nicht schön. Die Frage ist, hast du die Waffenrüstung parat, damit du widerstehen kannst und dass du stehen bleibst, nicht einknickst und fällst, dass du den Sieg davon tragen kannst. Ja, da denkt man manchmal, ach, es geht rückwärts, ach, jetzt ist ganz schlimm. Aber da ist, in solchen Zeiten ist es wichtig, stehen zu bleiben. Dem Feind wirklich dauerhaft zu widerstehen. Nicht sagen, ja, es steht geschrieben, schauen wir mal, ob es geholfen hat. Nein, da musst du dabei bleiben, was geschrieben steht. Und immer wieder sagen, was geschrieben steht. Der Feind ist manchmal ein bisschen hartnäckig und meint, na, ich schaffe das schon, dass du die Flinte ins Korn wirfst und aufgibst mit deinem Steck geschrieben. Aber du musst Hartnäckigkeit an den Tag legen. Bleib dabei. Widerstehe an dem bösen Tag. Der Tag ist jetzt nicht bloß ein Tag gemeint, es ist eine böse Zeit vielleicht. Aber manchmal dauert es ein paar Tage oder Wochen, wo du widerstehen musst. Aber umso mehr wir das lernen und kapieren, umso eher werden wir widerstehen und der Feind in die Flucht geschlagen. Ich kann mich erinnern, so in meinem Anfangsglaubensleben, da gab es immer nicht bloß Tage, sondern Wochen, wo es mir irgendwie innerlich überhaupt nicht gut ging. Und man betet und man tut sich nichts, bis ich dann irgendwann kapiert habe und gelernt habe, da steckt ja der Feind dahinter, der mir das Leben versauen will. Dann habe ich ihm widerstanden, habe ihm gesagt, was Sache ist. Und innerhalb kürzester Zeit ging es mir einfach wieder gut. Die Dämonenwelt ist real, aber Gott ist noch realer. Und die Vollmacht, die er uns gegeben hat in Jesu Namen, ist auch Realität. Anwenden müssen wir es. Gut, also lebe ein Auferstehungsleben. Meditiere, denke darüber nach, über diese Schriftstellen, dass wir mit ihm auferstanden sind, dass wir uns mit ihm identifizieren. Ja, schreibe diese Dinge auf Zettel, aber nicht nur auf Zettel, sondern schreibe diese Worte in dein Herz hinein, in deinen Geist. Lies immer wieder, denk darüber nach, sprich's aus, laut oder auch leise oder alles Mögliche. Du kannst auch Lieder singen, die diesen Text der Bibel aussagen, je nachdem. Das ist nämlich das, was Satan unbedingt verhindern will. Dass du das Wort vielleicht kennst, okay, aber dass du es auch noch sprichst, da kriegt er erst ein Problem. Das will er verhindern, weil dann kriegt er jetzt mal ein blaues Auge. Ja, kennt ihr das Märchen da, Knüppel aus dem Sack? Ja, wenn du das Wort Gottes laut im Glauben aussprichst, dann kommt der Knüppel aus dem Sack, den kriegt der Teufel auf die Rübe. Das Schwert des Geistes bringt dir den Sieg. Also, du musst die Bibel, die grundlegenden Dinge zumindest kennen, am besten noch auswendig oder auf einen Zettel geschrieben, dass du weißt, wie du antworten sollst. Also fang an zu suchen, du wirst finden. Fang an, den Herrn zu suchen und du wirst Erlebnisse mit ihm haben. Das Persönliche mit Gott ist das A und O. Das kann dir keine Bibelschule, kein Theologiestudium und noch sonst irgendein Buch geben. Das ist alles bloß Hilfsmittel. Aber das Persönliche, die Gemeinschaft mit ihm, die Gemeinschaft des Geistes, das macht einen Unterschied. Dahin wollen wir, will ich, dich und mich und uns alle immer mehr bringen. Ja, dann bringen wir Frucht. So ein trockenes Studium oder Bibelschule oder 1000 Bücher, so gut sie sind. Aber wenn es dumm hergeht, bringt es dich eher von Gott weg, weil du vor lauter Lesen und Studieren das Persönliche mit Gott nicht mehr hast. Also es muss dich hin zu Gott bringen, in diese persönliche Beziehung mit deinem himmlischen Papa, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und dann funktioniert plötzlich dein Glaubensleben wieder. Ja, dann wird das geschehen, wo Jesus sagte in Lukas 11,9, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Ja, wenn jemand bei jemandem anklopft und jemanden aufsucht, um ihn etwas zu bitten, dann ist das eine ganz praktische Sache, oder? Und genauso möchte der Herr das mit dir und mir haben. Also ich kann immer bloß Wissen vermitteln und ein paar Praxisbeispiele bringen. Aber in die Tat umsetzen, das muss jeder für sich selber. Ich muss das auch tun. Und es gibt auch bei mir immer Zeiten, wo ich das vernachlässige und feststelle, hoppla, irgendwo läuft es nicht mehr ganz so toll, wie es eigentlich laufen sollte. Und dann muss man wieder zurück in Vaters Hände, ja, und wieder in die Gemeinschaft, intensiv in die Gemeinschaft und in die Bibel, weil die gehört da dazu, zur Gemeinschaft. Und dann verändert sich das Ganze einfach wieder, da wird die Lage wieder besser. Also es wird dir was nützen, wenn du damit in die Praxis gehst. Und einen kleinen Endvers oder einen Tipp zum Ende, lass dich nicht von christlichen Feuerlöschern auslöschen. Wenn du anfängst, das Wort aufzunehmen und es zündet etwas in dir und du wirst von innen heraus belebt und ja, feurig, kannst du davon ausgehen, wenn du mit verschiedensten christlichen Kreisen in Kontakt kommst, die Feuerlöscher stehen parat. Jeder mit seinem Löscher. Diesen Geist wollen wir auslöschen. Religiöses Zeug will man dir überstülpen, damit ja das wahre, echte, lebendige vom Heiligen Geist wieder ausgelöscht wird. Na klar musst du am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Na klar, die 10 Gebote sind doch auch von Gott. Das ist das ganze Zeug, das die Christen so, ja, möchte ich fast sagen, verdorben hat. Nicht feurig, vielleicht noch nie feurig gewesen oder eben wieder ausgelöscht. Ja, die Gemeinden sind teilweise voll von religiösen Leuten, die mit Jesus noch nie was erlebt haben. Und das ist verkehrt. In den Gemeinden sollen die sein, die Jesus kennen, die ihn lieben, die mit ihm Gemeinschaft haben, die feurig sind, voll Heiligen Geistes sind. Und wenn dann einer dabei ist, dem es mal nicht so gut geht und der Feind ihn beraubt hat und er kommt in die Gemeinschaft dieser lebendigen Christen, dann zieht es den wieder raus aus seinem Loch. Dann kann dem gedient werden und dann wird er wieder freigemacht und wieder gesund gemacht und dann kann er wieder feurig weiterleben. So wäre es eigentlich gedacht. Nur wenn sich da 30 Christen treffen, die alle ja, am Hund sind, dann wird es schwierig. Dann muss der Pastor erst einmal auf den Knien herbeirutschen, bildlich gesprochen, dass er die Sache überlebt. Okay, da hör jetzt auf. Wir wollen jetzt Lobpreis machen, weil wer aufgepasst hat, der hat gemerkt, der Herr gehört gepriesen, der ist so gut zu uns. Der ist so gut zu uns, was der für uns getan hat am Kreuz. Ja, das kann man nicht ausdrücken. Ich versuche es mit Lobpreis auszudrücken. Wenn du darüber nachdenkst, von was er uns gerettet hat, von der ewigen Verdammnis, jetzt einmal ganz abgesehen von dem, was hier auf der Erde ist, aber wenn du irgendwann deinen Löffel abgibst und hast Jesus nicht, das Ticket zum Himmel nicht, und du gehst in die ewige Verdammnis, ohne irgendein jemals eine Chance zu haben, da rauszukommen. Oder keine Chance, also man sagt, ja, irgendwann ist dann auch einmal zu Ende. Hast du nicht. Dann merkst du, was der Jesus eigentlich für dich und für mich getan hat. Da kannst du nur noch danken, loben und preisen. Da fällt dir sonst nichts mehr ein, oder? Also mir geht es zumindest so. So, okay.